Predige über Markus Kapitel 12, Vers 1 bis 12. Markus 12, Vers 1 bis 12. Es ist ganz kurz vor dem Tod Jesu, wobei hier viele super fromme Leute noch kamen, um ihm dumme Fragen zu stellen, Pharisäer, Schriftgelehrte und andere. Und er ein Gleichnis erzählt, das sie dann sehr wohl verstehen in der Ausrichtung. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelte und baute einen Turm und verpachtete ihn ein Weingärtner und zog außer Landes. Und als die Zeit da war, sandte er zu den Weingärtnern einen Knecht, um bei den Weingärtnern von den Früchten des Weinbergs seinen Anteil in Empfang zu nehmen. Und sie ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte wieder einen anderen Knecht zu ihnen, den schlugen sie auf den Kopf und misshandelten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er zuletzt zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sagten zueinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut unser sein. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn auch gar nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist dieser es geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn festzunehmen und fürchteten doch das Volk, denn sie merkten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie verließen ihn und gingen hinweg. Ist die Frage, was unterscheidet den Mensch vom Tier? Sicher gibt es mehrere Unterschiede. Ein Unterschied ist, dass ein Tier instinktgebunden handelt, während ein Mensch verantwortungsbezogen handelt, ohne ein inneres Computerprogramm zu haben. Ein anderer Unterschied ist der, dass ein Mensch Gottesbewusstsein hat, während wir noch nie bei einem Tier solches festgestellt haben, dass es jenseits von Fortpflanzung oder Selbsterhaltung irgendwelche Aktivitäten entfaltet hätte. Es war also Verantwortung und Gottesbewusstsein. Beides ist wichtig für unser Leben und in diesem Gleichnis hier steht beides im Mittelpunkt. Das ist das Bild eines Weinberges, der angelegt wurde von einem Eigentümer, vielleicht als Kapitalanlage, hat ihn neu angepflanzt und er brauchte dann seine Jahre, vielleicht 4, 5 Jahre, bis er richtig Frucht brachte und dann zum ersten Mal auch die Pacht fällig wurde. Er hat alles Notwendige getan, er hat ihn gut angepflanzt, er hat ihn abgeschirmt nach außen mit einem Zaun, hat einen Turm gebaut als Wachtturm für die Erntezeit, aber auch als Aufbewahrungsort für den ersten Wein, hat eine Kelter gegraben, es war also alles in Ordnung und hat richtig einen Vertrag mit den Pächtern geschlossen, dass sie ihm dann zur richtigen Zeit an diesem Ertrag beteiligen würden. Als die Zeit da war, schickte er einen Knecht hin, damit er den Teil abholt, der ihm als Eigentümer zusteht. Aber sie haben ihn nur beschimpft und ihn wieder weggeschickt. Und es steigerte sich dann, es blieb nicht bei der Beschimpfung, der Nächste wurde misshandelt und dann getötet. Und so ging es fort, bis schließlich der geliebte Sohn kam und den haben sie umgebracht, weil sie dachten, der alte Opa, dem dieser Weinberg vielleicht gehört, der wird hier doch nicht eingreifen. Und wenn wir seinen Sohn umgebracht haben, dann wird niemand mehr dieses Erbe beanspruchen. Hinter diesem alten Opa, den Sie sich da vielleicht vorstellten, der so weit weg ist, dass er nichts mehr tun kann, steckt letztlich Gott hinter diesem Weinberg, das Volk Israel, das alle Heilsgüter anvertraut bekam. Gott hatte ihm das Heil anvertraut in dem Gesetz, in vielen großartigen Verheißungen und hatte erwartet, dass dieses Volk Gott ehrt und ein Segen wird für die ganze Erde. Dem Abraham wurde mal gesagt, ich will dich segnen und in deinem Namen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde. Und das Volk Israel ist ja Nachkomme Abrahams Und deshalb war dieses Volk da, um der ganzen Erde zum Segen zu werden. Was es aber nie geworden ist. Sondern es hat den Segen immer für sich behalten und wollte ihn nicht weitergeben. Und daran ist es eigentlich zugrunde gegangen. Diese Kann-Alleine-Haltung, ich bestimme selbst, was richtig ist, und wenn sich einer von außen einmischt, werfe ich ihn hinaus. Das ist eigentlich die Haltung des Humanismus. Humanismus heißt, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Gott ausklammert. Das fing an mit 1. Mose 3, als die Schlange zu Eva sagte, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ihr werdet in der Mitte stehen und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, ihr werdet eine neue Moral haben, selbst im Mittelpunkt stehen und Gott hat euch dann nichts mehr zu sagen. Das ist Humanismus und der steckt in jedem von uns drin. Jesaja 14 wird die Geschichte Luzifers beschrieben in der Gestalt des Königs von Babel. Und da heißt es, er wollte dem Höchsten sich gleichstellen. Das heißt, selbst Chef sein und dann alles andere beherrschen. Diese Haltung kann alleine, der Mensch steht im Mittelpunkt, war auch in dem Volk Israel sehr stark durchgedrungen, als sie ihre Könige beanspruchten. Sie sagten, alle Nachbarländer haben Könige, nur wir nicht. Wir brauchen unbedingt einen König. Und der Samuel, der das dann Gott vortrug, war entsetzt. Aber Gott sagte Samuel, du brauchst nicht zu weinen, dich haben sie doch nicht verworfen, mich haben sie als König verworfen, um sich selbst einen König da in den Mittelpunkt zu setzen, gib ihnen einen. Das heißt, auch das Königtum in Israel war schon ein Stück Humanismus, dass man den Menschen als König in den Mittelpunkt stellte und Gott als König in Urlaub schickte. So war es zwar nicht ganz gedacht von diesen Leuten, aber so war die Praxis, ein Stück weit. Und dieser Humanismus, der den Menschen zum Maßstab macht, weiß letztlich nicht, was richtig und was falsch ist. Ist ja auch heute so. Nächste Woche haben wir Kommunalwahl und da gibt es viele Parteien, die sich zur Wahl stellen, in den einzelnen Orten verschiedene. Es gibt politische Kräfte, die treten für die Gesunderhaltung des Waldes ein, aber für die Auflösung fester Partnerschaften und Familienbeziehungen. Das heißt, sie möchten die Natur pflegen und die zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel der Ehe oder der Familie, auflösen. Das ist ein gutes Beispiel oder sagen wir ein schlechtes Beispiel für Humanismus. Der Mensch setzt seine Maßstäbe und das, was dabei herauskommt, ist eine Katastrophe. Andere demonstrieren für den Frieden. Und sie demonstrieren dafür, dass das Leben in der Mutter in den ersten Monaten frei beseitigt wird. Das heißt, sie demonstrieren für die Lebenserhaltung, damit die Waffen dieses Leben nicht zerstören. Aber sie demonstrieren gleichzeitig, zumindest manche dieser Leute, für die Freigabe des Lebens im Mutterleib, um dieses Leben umzubringen, zu ermorden. Das ist Humanismus. Der Mensch im Mittelpunkt, er setzt seine Maßstäbe und das Ergebnis ist eine Katastrophe. Und so war das bei dem Volk Israel auch. Sie glaubten zwar an Gott, viele dieser Leute glauben an Gott, aber ihre eigenen Maßstäbe verändern alles so sehr, dass dabei nichts Gutes mehr herauskommt. Als das Königtum auftauchte in Israel, schickte Gott ihnen Propheten. Vorher gab es wenig Propheten, weil meistens der Führer des Volkes auch ein Prophet war. Zum Beispiel der Mose war der Führer des Volkes und gleichzeitig Prophet Gottes. Der Samuel war der oberste Priester im Land, er war der Führer des Volkes und er war Prophet, alles in einer Person. Als dann Könige kamen, waren die eigentlich selten Propheten, mit einer Ausnahme vielleicht der David oder ansatzweise der Salomo ein bisschen. Gott hat ihnen dann Propheten zur Seite gestellt, um ihnen zu sagen, da geht der Weg lang und nicht da drüben, um sie zu ermahnen. Und solche Propheten, solange sie Gutes sagten, waren herzlich willkommen, wenn sie den Leuten sagten, verändert euer Leben, sonst kommt das Gericht Gottes, dann standen sie oft in Lebensgefahr und einige haben dabei auch ihr Leben verloren. Das ist ja auch heute so, wenn man für gute Zukunftsprogramme eintritt, sprich Gesunderhaltung des Waldes, Geschwindigkeitsbegrenzung, natürlich für Frieden sind alle Leute irgendwo dafür, bei der Geschwindigkeitsbegrenzung vielleicht nicht ganz so. Aber wenn man sagt, ändert euer Leben, sonst gibt es nie Frieden, dann sind die Leute entsetzt, sagen, wieso soll ich mein Leben ändern? Ich bin frei, mein Leben ist in Ordnung. Auch zu den Massenvernichtungsmitteln fiel mir gerade ein, als ich diese Geschichte von Kain und Abel las. Damals wurden 25% der Menschheit mit einem Schlag vernichtet. Nämlich als der Kain seinen Bruder Abel erschlug, war ein Viertel der Menschheit vernichtet. Es gab hier nur die Eltern und diese zwei Söhne. Das heißt, die Massenvernichtungsmittel gab es damals im gewissen Sinne, prozentual gesehen, auch schon. Nicht erst heute. Ja, das Volk Israel scheiterte daran, dass es zwar persönlich gesegnet sein wollte, aber es war nicht bereit, ein Segen zu sein für andere. Und das ist sicher sehr schwierig, wenn ich meinen Segen nur für mich behalten möchte und ihn nicht teile mit anderen. Wir kennen die Geschichte von dem Jona, diesem Propheten. Der wurde von Gott nach Assyrien geschickt, der damaligen Weltmacht Nummer 1, um diesen Assyrern in Ninive, der Hauptstadt, zu sagen, ändert euer Leben oder das Gericht Gottes wird diese Stadt wegfegen vom Erdboden. Und der Jona wollte das nicht. Der wollte als Jude, beziehungsweise als Angehöriger des Volkes Israel, nicht zu diesen Heiden gehen. Der wollte lieber auf dem Mittelmeer mit seinem Schiff spazieren fahren, als sich gebrauchen zu lassen, um anderen Menschen das Gericht Gottes und vielleicht auch die Rettung Gottes anzukündigen. Und so ist er dann auf dem Mittelmeer in große Schwierigkeiten gekommen, ehe er dann schließlich doch nach Ninive ging, um diesen Assyrern zu predigen, dass Gottes Gericht diese Stadt vernichten wird, wenn sie ihr Leben nicht verändern. Als die Stadt dann verschont wurde, war der Jona sauer. Der hätte wahrscheinlich lieber Feuer und Schwefel auf diese Stadt herunterkommen sehen, als diese Rettung von 120.000 Personen. Zumindest saß er schmollend am Stadtrand und ärgerte sich darüber, dass Gott dieser Stadt vergeben hat. Der Jona war trotzdem ein Werkzeug Gottes, durch das 120.000 Leute zum Glauben kamen an Gott in dieser Stadt. Aber es war ein schmollendes Werkzeug, weil er als Angehöriger des Volkes Israel nicht das Heil zu den Heiden tragen wollte, obwohl er das tun musste. Und Gott ja sein Gericht aufgeschoben hat, es fand dann erst 100 bis 120 Jahre später statt, als die übernächste Generation wieder gottlos lebte in Assyrien. Was können wir aus diesem Gleichnis hier lernen? Einmal können wir lernen, dass Gott freigebig ist. Er sorgt für alles. Als Eigentümer dieses Weinbergs sorgt er für alles, was sie brauchen. Das kann ich jedem, der heute Morgen hier ist, sagen, dass Gott für alles, was derjenige, der hier ist, braucht, von Gott her in seinem Leben sorgt. Für alles. Nicht für alles, was er sich wünscht oder vorstellt, aber für alles, was er von Gott her braucht. Dafür ist Gott bereit, einzutreten und dafür zu sorgen. Gott vertraut diesen Menschen, das ist der zweite Punkt. Er ist nicht nur freigebig, sondern er vertraut ihnen und gibt ihnen Verantwortung. Und das kann ich auch jedem unter uns sagen. Gott vertraut dir eine Menge an im Leben und gibt dir Verantwortung. Vor allen Dingen vertraut er dir seinen Sohn an, damit er in dir lebt. Und damit gibt er dir eine ungeheure Verantwortung. Das andere, der dritte Punkt neben Freigebigkeit, Vertrauen, ist Geduld. Er schickt jahrzehntelang, um nicht zu sagen jahrhundertelang, seine Boten zu diesem Volk Israel und möchte immer den Ertrag haben und es kommt nichts. Sie werden jedes Mal neu schikaniert. Er hat Geduld. Ich denke, dass jeder unter uns, der Christ ist, versteht, dass Gott Geduld hat mit ihm. Jeder von uns hat irgendwelche schwachen Punkte, an denen Gott ihm Nachhilfeunterricht gibt. Manchmal hat Gott jemand schon 100-mal Nachhilfe gegeben an diesem einen Punkt, manchmal schon 1.000-mal, vielleicht manchmal schon 10.000-mal und er macht es immer noch. In der Hoffnung, irgendwann ihn an diesem Punkt weiterzubringen, dass dieser Punkt sich endlich klärt in seinem Leben. Gott übt sehr viel Geduld. Der vierte Punkt nach Freigebigkeit, Vertrauen, Geduld ist Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes triumphiert, in diesem Fall im Gericht. Hier wird ja gesagt, er nimmt ihnen den Weinberg ab und gibt ihn anderen. Ich sprach mal mit einer Mutter, das heißt sie mit mir, und sagte, ich möchte doch, wenn ich von der Bibel erzähle, zusehen, dass ich angstfrei erzähle. Also, dass ich bei Kindern keine Angst erwecke vor Gott oder vor irgendetwas. Ich habe das sehr gut verstanden, zumal auch auf dem persönlichen Hintergrund, aber das kann ich nicht tun. Ich kann nicht angstfrei verkündigen. Es geht nicht, weil ich dann das Gericht Gottes in jeder Form und Weise weglassen müsste. Ich könnte immer nur sagen, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, er hat dich auch gern, er hat dich auch gern. Das stimmt ja. Und dann müsste Schluss sein. Da ist aber nicht Schluss, sondern da geht es weiter. Ich muss nämlich sagen, wenn du die Liebe Gottes nicht annimmst oder sie missbrauchst, kann es sein, dass du in das Gericht Gottes hineinkommst und das ist furchtbar. Diese Angst vor Gott wird erst dort weichen, wo jemand Jesus Christus lieb gewinnt und da wird er keine Angst mehr vor Gott haben, überhaupt keine. Da wird er Ehrfurcht haben vor Gott, aber keine Angst. Und wird sagen, ich erfahre seine Liebe und ich erwidere sie auch und meine Angst ist verflogen. Und an der Stelle wird dann die Verkündigung schon wieder angstfrei, aber erst an dieser Stelle, nicht vorher. Es waren also 4 Punkte über Gott. Freigebig, er versorgt uns mit all dem, was notwendig ist. Er gibt Verantwortung weiter und vertraut uns. Er übt enorm viel Geduld und seine Gerechtigkeit triumphiert. Was lernen wir über Jesus in diesem Gleichnis? Er versteht sich als Sohn. Er redet hier, als letzter wird der Sohn geschickt. Und durch diesen Sohn redet der Eigentümer zum letzten Mal mit den Pächtern, zum allerletzten Mal. Und dann kommt nichts mehr, dann kommt keine Sprache mehr zwischen diesem Eigentümer und den Pächtern, sondern dann wird ihnen der Weinberg abgenommen. Das heißt, Jesus versteht sich als dieser Sohn, als der Messias, durch den Gott endgültig und zum letzten Mal mit seinem Volk redet, in diesem Gleichnis hier. Das Zweite, er wusste, dass er sterben musste. Der Sohn wird hinausgeworfen und getötet. Das wusste Jesus. Es war ja wenige Tage, vielleicht 2 oder 3 Tage vor seinem Tod, wo er das Gleichnis erzählt hat. Und das Dritte, außer dass er sich als Sohn bezeichnete und wusste, dass er sterben würde, er wusste, dass Gottes Sache in ihm triumphiert. Hier sind ja 2 Bilder, das Bild des Weinberges und das Bild dieses verworfenen Bausteines, der dann zum Eckstein eines ganzen Gebäudes wird. Und er wusste, ich werde zwar verworfen, aber ich werde die Grundlage sein in Gottes Reich und sicher eine herrliche Grundlage. Das heißt, Gottes Sache triumphiert in mir über alles. Das waren die 3 Punkte über Jesus. Er ist der Sohn Gottes, er wusste, dass er sterben würde und er wusste, dass Gottes Sache in ihm triumphiert. Was lernen wir über die Weinbergbesitzer? Den einen Punkt hatte ich schon angeführt, eine Art Humanismus. Der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und sie denken, der Eigentümer ist weit weg. Vielleicht ist er zu alt, vielleicht ist er schon gestorben. Auf jeden Fall ist er so weit weg, dass er nicht mehr eingreifen wird, wenn wir die Sache ganz in die Hand nehmen. Nach dem Motto, man kann sich gegen Gott vergehen und davonkommen. Gott wird sich nicht rächen, niemand bestrafen. Im Römerbrief steht mal, dass bei Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, keine Furcht Gottes in ihren Augen ist. Keine Furcht Gottes. Das merkt man ja auch, all die vielen Flüche, die ausgesprochen werden, da ist immer der Name Gottes mit in den Dreck gezogen. All der viele Spott, wo die nettesten, freundlichsten Leute plötzlich dumme Bemerkungen machen müssen über Gott, da wird immer der Name Gottes in den Dreck gezogen und man denkt, all das ist völlig bedeutungslos. Der erste Punkt über die Weinbergsbesitzer war also, sie stellen sich selbst, den Menschen, in den Mittelpunkt. Das ist eigentlich das Modell des Humanismus. Und denken, der Eigentümer ist weit weg und greift nicht mehr ein. Der zweite Punkt, wer angebotene Vorrechte und Verantwortung ablehnt, muss sehen, dass sie einem anderen gegeben werden. Wer also Vorrechte, die er selbst bekommen sollte, und Verantwortung nicht annimmt, muss erleben, wie beides einem anderen gegeben wird an seiner Stelle. Der Weinberg geht nicht zugrunde durch die Sünde der Pächter, er wird nur einem anderen gegeben, der dann diesen Weinberg besser verwaltet. Jesus wollte, dass die Juden Frucht bringen für Gott. Wir kennen dieses andere Gleichnis vom Feigenbaum, wo er sagte, da war ein Feigenbaum, dem die Axt schon an der Wurzel lag und Der Eigentümer wollte ihn umhauen, weil er schon 3 Jahre lang Frucht gesucht hatte und keine fand. Aber der Gärtner dort sagte, lass ihn noch dieses Jahr, und wenn er dann keine Frucht bringt, dann können wir ihn abhacken. Ist eigentlich genau das Gleiche wie hier. Der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel. Jesus hat in den 3 Jahren seiner Verkündigung Frucht gesucht an diesem Baum, an diesem Volk Israel, und nicht gefunden. Und dann hieß es, lass ihn noch dieses Jahr, noch dieses 4. Jahr, und wenn dann immer noch nichts dran ist, dann hauen wir ihn ab. Und Jesus ist ja am Ende dieser 3 Jahre gekreuzigt worden, und da gab es immer noch keine Frucht im Volk Israel. Und dann wurde es im Jahr 70 nach Christus von Titus, diesem römischen Feldhauptmann, abgehackt. Das heißt, Jerusalem erobert und zerstört, auf die Stadt Salz gestreut, damit noch nicht mal mehr Pflanzen dort wachsen können. Bei dieser Eroberung haben über 1 Million Menschen ihr Leben verloren, allerdings weniger durch Waffen als durch Hunger vorher. Und es wurden nur 50.000 bis 90.000 in die Gefangenschaft geführt und als Sklaven auf den internationalen Weltmärkten verkauft. Hier wurde dieses Gericht vollzogen an diesen Weinpächtern, Weinbergspächtern, die keine Frucht brachten. Und dann wurde das Geschehen mit dem Weinberg an die Heiden weitergegeben. Das Evangelium wurde den Heiden anvertraut, und im Kolosserbrief heißt es, das Evangelium bringt in der ganzen Welt Frucht. Das finde ich großartig. Ich bekam gerade so ein kleines Blatt von einer Missionsgesellschaft, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, fremde Sprachen zu erlernen und diese nicht geschriebenen Sprachen zu einer Schriftsprache zu machen, mit dem Ziel, später einmal die Bibel zu übersetzen oder Teile davon. Und diese kleine Missionsgesellschaft, Wycliffe Bibelmission, schrieb, dass sie gerade die 1000. Sprache in Arbeit genommen hat. Das heißt, allein eine Gruppe von Missionaren hat schon 1000 Sprachen auf der Welt in den letzten Jahrzehnten gelernt, eine Grammatik aufgestellt, Buchstaben dafür eingesetzt und den Leuten Lesen und Schreiben beigebracht, um sie mit dieser guten Nachricht von Jesus Christus bekannt zu machen, dass sie in ihm geliebt sind, dass sie in ihm ewiges Leben empfangen und dass sie in ihm einen Sinn haben für ihr Leben und sich einsetzen lassen für Gott. Heute wird in der ganzen Welt das Evangelium von Jesus verkündigt. Man schätzt, dass allein in Afrika jeden Tag 16.000 bis 17.000 Leute zum Glauben kommen an Jesus. In diesem einen Erdteil. Auf der ganzen Erde sind es natürlich zum Glück viel mehr Menschen, die jeden Tag Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn erkennen und bejahen. Die Frage ist an uns, bin ich einer, der in diesem Weinberg arbeitet? Bin ich berufen, dort zu arbeiten? Bin ich erwählt und habe gesagt, ja, hier bin ich, ich freue mich darüber. Und ich hoffe, dass du durch mich hindurch das wirkst, was Gott ehrt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und das möchte er wirken. Jeder, der Christ geworden ist, ist es nicht, um ewiges Leben zu haben. Das ist eine große Freude für uns persönlich. Sondern er ist Christ geworden, damit sein Leben die Voraussetzung bekam, Gott zu ehren durch Jesus in seinem Herzen. Denn Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ohne mich in der Lebensbeziehung zu euch könnt ihr überhaupt nichts tun, was Gott gefällt. Aber mit mir bringt ihr viel Frucht. Frucht gibt es zum Glück in vielen Beziehungen. Ich denke an Leute, die für ihre Firma gebetet haben, dass es dort Aufträge gibt. Und dann kamen Aufträge für die Firma. Sie waren nicht der Chef der Firma, sie hatten also keinen Gewinn davon. Es war Frucht für eine Firma. Ich weiß von anderen, deren Ehe noch besteht oder wieder ganz neu in Gang kam, nachdem sie Christen wurden, die heute vielleicht schon geschieden wären, wenn nicht die Liebe Jesu ihnen geholfen hätte, ganz neu zusammenzufinden. Es gibt viele, die kranke Angehörige haben, die durch eine Krankheit dann zum Tod kommen. Und wir sagen oft, jetzt ist er erlöst von seinen Qualen. Das kann ich sehr gut verstehen, dass das jemand sagt. Aber der Tod ist niemals eine Erlösung. Der Tod ist niemals eine Erlösung. Ich kann es zwar sehr gut verstehen, dass jetzt jemand von seinen Qualen losgekommen ist. Wir brauchen keine Erlösung durch den Tod, sondern eine Erlösung für den Tod. Ich muss vorher erlöst sein, um erlöst zu sterben, um hindurchzugehen und eine Hoffnung zu haben, die bleibt, wenn diese letzte Grenze vor mir ist. Und es ist gut, es ist auch ein Stück Frucht, wenn Menschen erlöst werden fürs Sterben. Wenn sie mit Zuversicht gehen können, weil sie wissen, dass Jesus in ihrem Herzen diese Hoffnung auf die Ewigkeit festgemacht hat. Andere fangen an, das Leben mit Erwartung zu sehen und nicht nur mit Befürchtung. Und so weiter. Manche arbeitet in der Schule anders mit. Er fängt an, für seine Lehrer zu beten. Das ist alles eine Frucht des Evangeliums. Und darüber können wir uns freuen und sehr dankbar sein. Jeder unter uns, der Christ geworden ist oder wird, weil er sagt, Herr Jesus Christus, du gehörst mir und ich gehöre dir, ist bereit, Frucht zu bringen, persönlich gesegnet zu sein und ein Segen zu werden. Das Volk Israel scheiterte an seinem Egoismus, eigentlich an seinem theologisch missverstandenen Humanismus, der Mensch im Mittelpunkt, Gott in der Ferne. Wir verwalten alles selbst und dadurch ist das Heil zu den Heiden gekommen, zu uns. Und ich denke, dass wir mit Christus im Herzen Gott zur Ehre leben lernen. Und das wünsche ich jedem ganz persönlich und mir auch. Herr Jesus Christus, du liebst jeden, der heute Morgen hier ist. Du weißt, wer seine Erwählung angenommen hat und gesagt hat, hier bin ich, Herr Jesus Christus. Ich gehöre dir und stehe dir zur Verfügung. Du weißt, wer zögert oder wer das überhaupt noch nicht verstanden hat, dass du mit ihm redest. Segne du in deiner Liebe und Geduld und hab Dank, dass du gerne Menschen gewinnst. Nicht um ihnen Angst zu machen, sondern um ihnen deine Liebe zu erschließen. Segne uns und setze uns zum Segen hier und dein Evangelium in der ganzen Welt. Amen.